ARD.
Noch bevor die Folge hier gestartet ist, maximaler Impact von meinem Wingman heute auf die Episode, denn von Conny Kleine kommt direkt mal der Folgentitel, der fantastische.
Ja. Soll ich ihn schon sagen oder haben die Leute den schon gelesen jetzt?
Ich glaube, es wäre kein Spoiler, du kannst ihn verraten.
Ja, die Raute Flaute, so ist es doch.
Ja, oder Flaute statt Raute, ja. Könnte man es auch nennen. Conny kam in die Redaktion und hat direkt diesen Titel mitgebracht und das Folgenthema war geboren.
Ja, Tobi, ich war direkt angespannt und sauer. Ich glaube, das ist kein glückliches Gefüge da, was Fans von Werder Bremen und auch Borussia Mönchengladbach vorfinden. Es ist tatsächlich so, dass es das Spiel für mich ist und das haben wir ja auch gerade besprochen in der Vorbesprechung, das schon mit am wichtigsten für beide Clubs ist, glaube ich. Ne?
Und dieses Engagement macht dich tatsächlich jetzt schon zum Mitarbeiter des Monats.
Vielen Dank. Das geht ja einfach hier bei der Sportschau.
Das geht sehr schnell, ja. Aber der Monat ist bald zu Ende.
Ja, stimmt.
Also hast nicht mehr lange diese Ehre. Conny Kleine an meiner Seite. Ich bin Tobi Schäfer und zusammen machen wir jetzt das Sportschau-Bundesliga-Update. Und damit würde ich sagen, lass uns mal über den 20. Spieltag in der Fußball-Bundesliga reden. Schön, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank.
Ne? Bist ja nicht zum ersten Mal da. Hast gesagt, hat sich ein bisschen was verändert. Beim letzten Mal musste ich hier noch mit aufbauen.
Ja.
Heute gibt es zumindest schon mal ein Wasser.
Das nächste Mal kommt die Sänfte.
Ne? Und Häppchen.
Und Häppchen. Es ist immer wieder schön hier. Ich freue mich, mit dir über Fußball zu sprechen. Der 20. Spieltag birgt einiges an Themen, lieber Tobi.
Total. Wir wollen darüber reden, wollen ganz am Ende natürlich auch noch einen kleinen Blick in die zweite Liga wagen, denn du bist ausgewiesener Schalke-Experte.
Ganz genau.
Ne? Da bin ich mal gespannt, wie du zur Personalie Edin Dzeko stehst und zu dem, was auf Schalke sich jetzt gerade tut. Vorher aber der Blick auf das, was du jetzt gerade schon angesprochen hast. Wir beginnen mal mit dem Krisenduell an diesem Wochenende in der Bundesliga. Und es ist natürlich Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach. Bei den Bremern ist es, glaube ich, tatsächlich noch ein bisschen ernster.
Ja.
Und verbunden mit der Frage, ist es jetzt schon ein Endspiel für Horst Steffen?
Ich würde sagen, ja, weil es eben gegen Gladbach geht und du mittlerweile nur noch 3 Punkte vor dem Relegationsplatz 16 hast. Und das ist sehr knapp, finde ich. Und es geht in den letzten Spieltagen nicht gut, was Bremen da vor allen Dingen nach vorne macht. Selbst Standards funktionieren nicht. Also ich glaube, die haben 3 Tore aus Standards gemacht derzeit. Das ist nicht gut. Vor allen Dingen, wenn du nach vorne eh keine Idee hast. Und das ist immer so ein bisschen das Problem, dass sie jetzt ja auch im Nachholspiel gegen Hoffenheim gegen 10 Hoffenheimer gespielt haben und am Ende dann tatsächlich auch Ballbesitz hatten, nach vorne spielen wollten. Das sieht man dann schon. Aber die Ideen fehlen. Also die haben keine guten Abschlüsse, die haben keine Ideen nach vorne und da nehme ich dann schon einen Trainer mit rein. Mhm. Ja, und das ist dann ärgerlich.
Das stimmt, jetzt gegen Hoffenheim beim 0-2 zu Hause hinten raus, glaube ich, 20 Torschüsse in der letzten halben Stunde oder so. Also Quantität auf jeden Fall, aber an der Qualität hat es gefehlt.
3 aufs Tor in dem Spiel.
Das ist natürlich ein bisschen wenig.
Ja.
Ein Problem, was sich ja durch die Saison zieht oder was sich vielleicht vor der Saison auch schon geahnt hatten. Deswegen hatten sie ja die Idee mit Boniface, weil sie dachten, das ist vielleicht derjenige, der vorne drin den Unterschied ausmachen kann.
War nicht.
Die Idee ist halt, wie wir jetzt erfahren haben, krachend gescheitert. Ja. Man hat es jetzt versucht, im Winter zu korrigieren mit dem Neuzugang Milosevic, der in Belgrad gespielt hat und da eigentlich ordentlich geknipst hat. Deswegen dachte ich, könnte jemand sein, der weiterhilft. Aber er hatte bisher auch, also ein Tor hat er gemacht, aber vielleicht ist er dafür auch noch zu jung und zu neu in der Liga.
Ja, du sagst schon das Richtige. Du sagst das Wort korrigieren. Und ich glaube, das muss Clemens Fritz machen seit 2 Transferperioden und es ist nichts Gutes dabei rausgekommen. Also wir haben das ja alles erzählt mit hier transfermarkt.de und Naby Keita war ja auch noch ein Ding übrigens, ne, Boniface und so. Da passt es hinten und vorne nicht. Und das liegt dann schon, glaube ich, auch an Clemens Fritz. Ich habe ein witziges Plakat gesehen am vergangenen Wochenende, da stand drauf, Clemens Fritz verleihen, Ausrufezeichen. ich finde, das nehmen noch Bremer Fans mit Humor, aber ich kann auch verstehen, warum Clemens Fritz an Horst Steffen festhält, weil ich glaube, er auch damit verbunden ist, mit dieser Personalie. Deswegen bin ich mal gespannt, es ist kurz vor knapp da und in Bremen weiß man, wenn man zu spät reagiert, siehe Abstiegssaison, Florian Kohfeldt 2 Spiele vor Schluss entlassen, dann kann das schiefgehen. Also deswegen sind die Fans da auch auf den Barrikaden und man hat so das Gefühl, das war jetzt ein Dienstagsspiel, Flutlicht gegen Hoffenheim, also dienstags abends im Weserstadion hatte man schon das Gefühl, immer da geht was, aber das war auch von den Fans, die sind auch vorher gegangen und so, die resignieren da so ein bisschen und das macht mir dann schon Sorgen.
Also es ist nicht so, dass sie immer total unterlegen sind, auch in vielen Spielen davor gab es immer mal wieder gute Phasen, auch gegen starke Gegner, aber es fehlt dann eben tatsächlich so diese Qualität nach vorne, so diese eine Spieler, der wirklich mal den Unterschied ausmachen kann. Dazu kommt jetzt aber auch noch das Problem, dass ein Amos Pieper lange ausfallen wird, verletzt. Friedel ist zum Glück jetzt wieder mit dabei. Aber das Spiel gegen Gladbach, um nochmal wieder aufs Wochenende zu gucken, ist natürlich dann in dahingehend schon ein Must-Win-Spiel, weil danach spielt Bremen gegen Freiburg und gegen die Bayern.
Ja.
Das sind dann Gegner, da wirst du wahrscheinlich auch eher nicht dreifach punkten. Also insofern tatsächlich ein Endspiel, aber du meinst dann auch für Clemens Fritz.
Gehe ich von aus. Also ich finde schon, dass Horst Steffen ein guter Trainer ist. Der hat auch bei der SV Elversberg damals länger gebraucht, um seine Spielidee da zu implementieren. Du siehst aber diesen Negativverlauf in Bremen und du musst da irgendwann wann reagieren, weil du es dann nicht mehr dieses Polster hast tatsächlich. Und es sind nur noch drei Vereine hinter dir, von denen die punkten zwei mindestens mal ganz gut. Also St. Pauli jetzt auch nach dem Nachholspiel irgendwie, finde ich, wieder schon ein Stück weit mehr im Game. Mainz und Urs Fischer sowieso. Von daher wird es ein sehr entscheidendes Spiel für Werder Bremen, aber auch für Borussia Mönchengladbach.
Genau, das glaube ich macht den Druck in Bremen tatsächlich aber noch ein bisschen größer dadurch, ja, dass eben Gladbach kommt. Ne? Wenn jetzt irgendwie die Bayern kommen würden, würde man sagen, das ist jetzt nicht relevant, aber weil eben Gladbach auch so angeschlagen daherkommt, was irgendwie ja doch auch wieder eine Wendung ist, die irgendwie mit der nicht zu rechnen war im Laufe der Saison. Ne? Als Eugen Polanski kam, schien alles erstmal wieder in eine gute Richtung zu laufen und jetzt ist es in diesem Jahr, in den letzten drei Spielen, ein Punkt. Auch vorne keine Torgefahr mehr, schießen nichts mehr, verschießen unnötigen Elfmeter, waren auch super blutleer, sagt man ja dann immer ganz gerne. Woher kommt das auf einmal bei den Gladbachern? Also das ist dann oft so ein Signal, auch vielleicht dahin, dass das in der Mannschaft irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert. Ich weiß es nicht.
Ich kann es mir auch nicht erklären, weil man hatte ja nach diesem Kantersieg gegen Augsburg gedacht, ja okay, Polanski hat das Ruder so ein bisschen rumgerissen. Wir sind da jetzt in relativ ruhigen Fahrgewässern wieder und dann spielen die dreimal wirklich bodenlos jetzt zuletzt. Das war wirklich gar nichts. Ich glaube, der Borussia-Park war gegen Stuttgart noch nicht mal so richtig voll. Also auch da sind die Fans genervt, weil es, glaube ich, eine egale Saison ist. Es ist Platz 11 und sie spielen wie Platz 11. Und wenn es normal läuft, macht Tabakovic da im Weserstadion ein Tor und die spielen da unentschieden oder gewinnen wieder und dann verlieren sie wieder zwei. Das ist irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. Das ist das, was Gladbach als Fan, also was mich als Gladbach-Fan aufregen würde tatsächlich. Aber es ist immer noch besser, als in so ein Abstiegsrudel da rein zu geraten. Ich finde, sie spielen wie Platz 11, die Mannschaft ist aufgebaut wie Platz 11 und für Europa ist es offensichtlich zu schlecht und für hinten ist es, glaube ich, zu gut.
Aber das erklärt doch nicht, dass du auf einmal so die Basics vernachlässigst. Sie waren super zweikampfschwach jetzt gegen Stuttgart zuletzt, ja, gegen den VfB, der aus einer Europapokalwoche kam, wo du ja eigentlich auch das Gefühl haben solltest, okay, wir spielen auch zu Hause, denen können wir jetzt nochmal richtig Feuer geben, aber das passierte ja alles überhaupt gar nicht. Und auch nur, weil du im Mittelfeld rumdümpelst, heißt es ja nicht, dass du irgendwie einen Gang zurückschalten kannst, weil da guckst du einmal nicht hin, schon hängst du wieder unten drin.
Ja, ich kann mir das auch nicht erklären, weil Polanski ja einer ist eigentlich mit Ansprache und der genau dafür eigentlich stehen sollte, zumindest die mannschaftliche Geschlossenheit dann auf den Platz zu bringen und immer zu fighten. Ich weiß nicht, ob das so Schlüsselerlebnisse sind, wie dass nur die Hälfte der Elfer reingehen. So, weißt du? Und dann denkst du, das geht wieder von vorne los. Das ist dann wieder so ein Mindgame. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht erklären. Vielleicht fehlen da die Führungspersönlichkeiten. Ich finde schon, dass Gladbach in jedem Mannschaftsteil schon jemanden hat, der das schon auch mal auf den Tisch hauen kann und so. Sehen tue ich es derzeit nicht. Und deswegen auch da aus Gladbacher Sicht, ich glaube, die freuen sich alle, dass Horst Steffen da noch Trainer ist und da sich nichts verändert hat, weil wenn das jetzt irgendwie anders wäre, wäre der Bremen vielleicht wieder ein bisschen wiederbelebt. Jetzt reisen sie da nach Bremen zum Weserstadion und rechnen sich da schon was aus und wer Bremen gesehen hat, also die kassieren auch schon Tore, also da kann man schon mal gewinnen, finde ich jetzt.
Wobei andererseits, Bremen ist natürlich der Trainerkiller der Liga, schon drei oder viermal ist in dieser Saison nach einem Bremen-Spiel der Trainer
entlassen worden. Aber noch nicht von sich selbst quasi.
Aber ich meine, aber Eugen Polanski ist natürlich jetzt auch aktuell nicht mehr total unumstritten. Also er hat 18 Spiele gemacht, 6 gewonnen, 4 unentschieden, 8 Niederlagen.
Ja.
Gibt schon welche, die jetzt dann schon auch darüber diskutieren, ob man nicht doch nochmal handeln müsste.
Ja, Ruven Schröder hat bestimmt die eine oder andere Idee. Ich denke, da kann man aber nochmal 2-3 Spieltage abwarten. Es ist noch nicht so brenzlig wie bei Bremen. Ne? Ja. Das ist es ja am Ende.
Aber die Gegner danach auch dann Leverkusen, Frankfurt, Freiburg, wird dann auch, sagen wir mal, anspruchsvoller nach dem Spiel gegen Werder. Dann gucken wir gespannt auf dieses Krisenduell am Samstag und gucken mal zu einem anderen Verein, der auch in einer veritablen Krise feststeckt. Eintracht Frankfurt empfängt Bayer Leverkusen. Und da ist ja wirklich die große Frage, wer wird denn jetzt neuer Trainer bei Eintracht Frankfurt? Nichts Genaues weiß man nicht. Am Anfang war ziemlich klar, dass es Marco Rose wird.
Das ist ja Quatsch.
Ja, das ist mittlerweile Quatsch. Dann geisterten 3, 4 skandinavische Namen von Trainern, die aktuell aber noch bei anderen Vereinen sind, durch die Schlagzeilen. Und der neueste Name ist Albert Riera.
Ja.
Ein Spanier, 43 Jahre alt, käme vom slowenischen Tabellenführer Celje. War schon mal Co-Trainer bei Galatasaray, war Cheftrainer in Ljubljana und Bordeaux, aber grundsätzlich einer, den jetzt weniger auf dem Schirm hatten. Also mir sagte der jetzt nichts mehr.
Ja, mir ehrlich gesagt auch nicht. Er hat mal in der Premier League gespielt für Liverpool und City und so. Es ist tatsächlich so, dass das ein Krösche-Transfer wäre. Es verdichten sich die Anzeichen, dass das wird. Auch da ist es ja nichts Besonderes, dass man jetzt auf Seiten der Frankfurter einen Trainer holt, den man jetzt noch nicht kennt, beziehungsweise noch nicht so viel vorher trainiert hat. Also es war ja bei Adi Hütter sogar so, ich glaube bei Kovac war es auch so, dass er noch nicht viel vorher gemacht hat, bei Töpmöller sowieso und Oliver Glasner auch. Die bleiben sich da treu, wenn das denn wird. Die Frage ist, ob es nötig ist tatsächlich. Also ich glaube, es ist schon nötig, da wieder ein Mannschaftsgefüge herzustellen, Stabilität zu schaffen, weil die Frankfurter einfach einbrechen nach einem Gegentor. Da fehlen mir Persönlichkeiten im Spiel. Robin Koch ist Kapitän, das ist für mich aber keine Führungspersonalie. Christensen, an dem kann man sich aufrichten. Ansonsten, nachdem der Trapp da weg ist, fallen mir wenig Menschen ein, die da in Schwarz und Rot spielen, die auch mal für was stehen, auch wenn man mal ein Gegentor bekommt. Und da ist Riera einer, der Autorität haben soll, der eine harte Hand führt wohl und der CEO auf Kabinenansprachen wohl ist. Also es gibt irgendwie so 3 Videos, da hat er wohl Aura versprüht auf YouTube und die ganzen Frankfurter haben das rauf und runter kommentiert. Also die haben eigentlich schon wieder Bock auf so einen Kovac-Verschnitt vielleicht, ne, der ja auch eher so ein bisschen autoritärer an der Seitenlinie war. Es macht auf jeden Fall Sinn aus der Hinsicht, dass sie da wieder vielleicht einfach mehr Drive reinkriegen und die mannschaftliche Geschlossenheit. Es geht um die Basics bei Frankfurt.
Also ein kleiner Aufwärtstrend war ja jetzt zu erkennen. Jetzt haben sie in der Champions League nur 2 Gegentore bekommen, statt vorher immer nur 3.
Ja.
Aber das ist ja das große Problem. Die Defensive bei Eintracht Frankfurt, diese vielen Gegentore. Und da bin ich skeptisch, ob Riera, nach dem, was man liest und hört, der richtige Trainer ist, weil er steht auch schon eher so für diesen spanischen Ballbesitzfußball, von dem er sehr geprägt wurde, für Offensivfußball. Und ist natürlich einer, der die Liga überhaupt gar nicht kennt. Ich meine, der hat viel Erfahrung auch als Spieler, hat auch ein paar Länderspiele gemacht für Spanien. Aber trotzdem brauchst du mehr Insights, um in der Bundesliga aus so einer Krise rauszukommen. Ich fordere jetzt nicht irgendwie Friedhelm Funkel oder Felix Magath oder
noch
so.
Nicht.
Da haben wir noch ein paar Spieltage Zeit. Aber das ist natürlich jetzt schon wieder ein Risiko, was Krösche eingeht. Der immer richtig lag mit seinen Trainern, ne, auch mit Topmöller. Das war ja wirklich auch, war ja erstmal ein Glücksgriff, bevor das dann jetzt nicht mehr funktionierte.
Ja.
Aber jetzt ist dann schon, für mich ein bisschen unnötiges Risiko. Weil ich hatte jetzt das Gefühl, mit Rose ist man eigentlich bei genau dem Richtigen. Möglicherweise wollten sie auch Rose, aber Rose wollte nicht nach Frankfurt gehen, weil er sich gedacht hat, das kriege ich nicht hin, das ist mir zu heikel.
Ja, ich weiß, was du meinst. Bei mir geht es auch irgendwie aus der Ferne darum, dass Eintracht Frankfurt so gestrahlt hat in den letzten 9,5, 10 Jahren. Die haben entscheidende Spiele gewonnen, die haben das Camp Nou eingenommen, die haben Champions League gespielt, die haben DFB-Pokale gewonnen, beziehungsweise einen DFB-Pokal gewonnen, im Finale gestanden. Und jetzt ist es eine Saison, in der sie, wenn es so weiter ginge, nicht international spielen, wo man Anlauf nehmen kann. Ich finde das jetzt nicht schlimm. Was für Krösche spricht, ist, dass er das schlimm findet. Dass er sagt, nee, Moment mal, also das reicht mir nicht. Ich würde dann schon gerne noch international spielen. Und das wäre mit so einem Trainer, wenn das funktioniert, noch möglich. Die Frage ist, ob man das jetzt auf Teufel komm raus erreichen will und sich dann vielleicht am Ende selber hinterfragen muss, wenn es nicht klappt.
Jetzt am Wochenende auf jeden Fall erstmal noch das Interimstrainer-Duo auf der Bank gegen Bayer Leverkusen.
Ja.
Da kommt natürlich jetzt auch keine einfache Mannschaft, die sich jetzt auch wieder Selbstvertrauen geholt hat in der Champions League mit dem Sieg gegen Villarreal. Malik Tillman trifft doppelt, super wichtig für einen, der bisher auch noch nicht die Erwartungen erfüllt hat, die man an ihn hatte. Leverkusen auch unberechenbar aktuell, ne? Nach einer kleinen Delle, dann jetzt doch wieder dieser Sieg in der Champions League.
Ja, also es war gegen Villarreal das gelbe U-Boot, was schon ausgeschieden war mit einem Punkt, glaube ich. Die haben da auch irgendwie mit der zweiten Geige gespielt. Das darf man jetzt nicht zu hoch hängen. Nichtsdestotrotz haben sie das Spiel gewonnen, haben hier jemanden mit Maser, der im Spielaufbau am Start ist. Also ich habe 3, 4 Mal das Wort Maserclass gehört, jetzt in der Reportage am Mittwoch. Der ist wichtig, der spielt die entscheidenden Pässe, der hat eine Passquote von über 95% meistens. Wenn der gut ist, ist Leverkusen gut. Dazu ist Tabsoba zurück und Schick ist auch vorne drin. Wenn das so geht, wenn das so weitergeht, wie ich denke, werden die da ein Tor machen in Frankfurt und dann muss man gucken, wie die SGE reagiert.
Mhm. Tabsoba ist bei Leverkusen wieder dabei, ist super wichtig, da ja. Hast du gemerkt, der hat ihnen hinten gefehlt, da hat ihnen auch wirklich hinten teilweise Geschwindigkeit gefehlt, aber ich meine, sie haben natürlich den Anspruch, in den Champions League zu kommen bei Leverkusen, die Konkurrenz ist aber groß oben, ist jetzt auch nicht so selbstverständlich, dass das klappt, ich meine, du hast mit Leipzig und Hoffenheim da die Hauptkonkurrenten wahrscheinlich, also da muss sich Leverkusen schon strecken.
Ja, Stuttgart ist auch noch in der Verlosung,
Stuttgart, genau,
ja. Die haben einen fantastischen Kader, die Breite ist am Start, da muss man gucken, wie man sich da jetzt verhält, wenn es in der Europa League noch weitergeht und so. Da hat man ja in der letzten Saison schon ein paar Körner gelassen. Aber bei Leverkusen sehe ich eine mannschaftliche Geschlossenheit und die Spielfreude nach vorne, ehrlich gesagt. Und es spricht ja für Hulman, dass er auch so eine Delle jetzt zu Beginn des Jahres wieder ausbauen kann.
Wie findest du die Torhüterentscheidung bei Leverkusen, dass Jannis Blaswig jetzt die Nummer 1 ist während der Fleckenverletzung und dass man Jonas Omlin aus Gladbach holt als Nummer 2? Reicht das aus, um wirklich auch auf diesen ganzen Hochzeiten noch zu tanzen, auf denen man unterwegs ist?
Ich finde schon. Ich sehe da kein Problem. Ich würde auch die Torwartdiskussion nicht aufmachen. Wenn du so einen Omlin holen kannst, einfach so, dann ist das ziemlich gut für jeden Verein. Mhm.
Denn also Leverkusen im Pokal ja auch noch mit dabei. Das ist vielleicht so ein Wettbewerb, wo man tatsächlich so den Fokus drauf legt, ja. Weil da kannst natürlich ganz schnell noch einen Titel geben. Alle anderen sind ja immer unrealistisch geworden. Also Leverkusen zu Gast bei der Frankfurter Eintracht. Was würdest du tippen so bei diesem?
Also ich würde sagen, wenn Riera da noch nicht auf der Bank sitzt, was sehr wahrscheinlich ist, würde ich sagen, dass Frankfurt das Spiel auch verliert.
Das Topspiel an diesem Wochenende am Samstagabend ist Hamburger SV gegen den FC Bayern.
Endlich mal wieder ein Topspiel im Volkspark.
Ja, ich weiß nicht, ob sich die Hamburger so sehr darauf freuen, ja. Weil der FC Bayern natürlich mit dieser, in der Liga zumindest, mit dieser Augsburg-Pleite dahin kommt und das verheißt auch häufig nichts Gutes, wenn die Bayern was wieder gut machen wollen.
Ich glaube, so ein paar Hamburg-Fans waren dann schon in der Champions League für Bayern. Also da hat der Musiala wieder getroffen und auch ein Musiala-Tor gemacht. Der ist jetzt wieder da und sie haben gegen PSV Eindhoven gewonnen und sind jetzt nicht mehr ganz so sauer. Der Schaum vom Mund ist so ein bisschen weniger geworden. Nichtsdestotrotz wird das, glaube ich, ein Feiertag, Fußballfeiertag, muss es werden für alle Hamburger. Spielerisch.
Und dann ist Anpfiff.
Ja, genau. Also spielerisch wird das nichts werden. Ich glaube, das ist auch allen bewusst. Wichtig ist, dass man sich da gut verkauft, so blöd das klingt, dass man da vielleicht nicht Acht kriegt und dass man sich hier und da vor dem Spiel bei einem Bier nochmal dran erinnert, wie das war 2009, als Pedric da die Kiste gemacht hat, weil das war nämlich auch mal.
Wobei, ich meine, andere Gegner, also zuletzt jetzt eben Augsburg, die haben es ja vorgemacht, wie du die Bayern nerven kannst. Du musst einfach mehr laufen als sie. Das ist natürlich immer leichter gesagt als getan, weil die Bayern das natürlich auch sehr gut steuern können. Und wenn die wollen, dann schlägst du die einfach nicht aus. Also es liegt am Ende des Tages immer an den Bayern selbst.
Finde ich auch.
Aber mit diesem Heimpublikum vielleicht zu Hause und mit den Bayern, die tatsächlich, glaube ich, vielleicht gerade in der Liga denken, ja, komm, das sind jetzt 8 Punkte. Ich meine, sie sollten nicht nochmal verlieren, weil dann haben wir wirklich wieder eine Diskussion, ja. Ob wir nochmal einen Meisterkampf kriegen.
Jetzt hör auf, das herbeizureden. Ich finde, die Bayern sind wirklich also Nonplusultra. Wenn sie ein Spiel verlieren zu irgendeiner Phase, dann war das gegen Augsburg. Das kann man total auch mal wegwischen. Am Ende schießt da Olise das Ding noch ans Lattenkreuz. Das geht eigentlich auch dann 2-2 aus. So. Ja. Da sind die Bayern selber für verantwortlich. Ich glaube, der Volkspark spielt eine Rolle, allerdings auch für die Bayern. Also wenn die da um 18:30 zu, weiß ich nicht, was da kommt, IFI Hardcore oder sowas auflaufen, dann sind auch die Bayern heiß und wollen davor, weiß ich nicht, 50.000 zeigen, was sie drauf haben. Von daher sehe ich da kein Spiel auf Augenhöhe und schon gar nicht irgendwie Chancen für den HSV. Die Bayern werden das Spiel klar gewinnen. Der Hamburger Sportverein kann sich aber, glaube ich, mit einer guten Leistung trotzdem gut da rausziehen und was mitnehmen aus dem Spiel, wenn es gut läuft.
Gibt noch eine Neuverpflichtung möglicherweise beim HSV. Albert Grünbeck ist ein Däne, ein Offensivspieler, soll jetzt kommen. War von Rennes nach Genua ausgeliehen. Ist es einer, der helfen kann, diese ja doch harmlose Offensive irgendwie zu beleben? Ja. Also ist jetzt kein Stürmer.
Sie müssen Tore machen.
Ja, aber ist er einer, der das machen kann?
Um drin zu bleiben. Es ist auch wieder so ein Zwischenspieler. Also ich bin da auch eher bei Formaten wie Glatzel oder Neunern oder Leuten, denen man mal auch ein Kopfballspiel andrehen kann, die dann da auch mal nach einer Standardsituation ein Tor machen in so einer Phase. Ich weiß nicht, ob er weiter hilft. Ich kenne den Mann nicht. Ich hoffe für Hamburg, dass der ja vielleicht mit dem einen oder anderen Assist dann schnell reinkommt. Wichtig ist, dass er für die Offensive geholt wurde, weil sie können einfach nicht mehr so viele Chancen, die sie dann haben, verballern.
Und bei den Bayern, habe ich jetzt gelesen, ist auf einmal Leon Goretzka wieder ein Transferthema, ob er möglicherweise sogar jetzt noch im Winter Blitz wechselt. Weil jetzt würden die Bayern noch Geld für ihn kriegen. Ich glaube, nach der Saison, dann läuft sein Vertrag aus. Spätestens dann ist er weg.
Ja, so wie ich ihn einschätze, hat er nochmal Bock auf Ausland. Er hat sich ja wohl mit Diego Simeone getroffen. Die haben auch beide denselben Kleidungsstil. Das passt gut, glaube ich, da. Ich finde, die können da schon nochmal ein, zwei Saisons zusammenspielen. Weil bei Bayern, das hat man jetzt auch gesehen in den letzten Saisons, spielt er nicht die Rolle, die er verdient hat. Deswegen wird er da, glaube ich, nochmal ein neues Abenteuer versuchen, ist meine Einschätzung.
Ja, er ist 30 Jahre alt, ne? Also viel Zeit hat er jetzt auch nicht mehr, nochmal irgendwie über ein paar Jahre auch bei einer anderen Station zu spielen. Er spricht auch davon, dass es gar nicht mal nur sportliche Gründe sind, sondern für seine persönliche Entwicklung es einfach auch wahrscheinlich wichtig ist, nach 7 oder 8 Jahren Bayern jetzt nochmal eine andere Stadt, andere Sprache oder so. Er ist ja natürlich auch ein Typ, der, glaube ich, da gerne mal über den Tellerrand hinausgucken will. Und ich würde ihm das wünschen, dass er irgendwo nochmal auch ein bisschen mehr Wertschätzung bekommt als jetzt bei den Bayern. Also ich will nicht sagen, die Bayern behandeln ihn schlecht, aber die Konkurrenz ist einfach da aktuell nicht so, dass er da richtig zum Zuge kommt. Er hat sich super verhalten, als er schon quasi ja ausgebotet wurde, hat sich trotzdem wieder reingekämpft, hat seine Spiele bekommen. Ist für mich wirklich auch einer der prägendsten deutschen Fußballer der letzten Jahre. Und hoffe, dass wir ihn nochmal woanders sehen. Aber jetzt im Winter noch zu gehen, weiß ich nicht, aber er hat ja schon die Chance, jetzt auch noch mal ein paar Titel zu holen.
Ich glaube, das würde ich schon noch mitnehmen. Es wäre nicht seine Entscheidung, glaube ich, wenn er im Winter geht. Wollen die Bayern da noch Kohle für haben. Ich habe in Madrid ein Auslandssemester gemacht, da kann man schon ganz gut leben. Tatsächlich, also ich würde ihm das wünschen, dass er dann noch mal zum Ende der Karriere noch mal eine richtig geile Station hat. Nicht so wie Schweini das damals gemacht hat, wo es ja dann so halbgeil war nur in Man U.
Ja, aber dann war er noch in Chicago, das war noch, also von den Städten
her. Das war gut gewesen, ne? Von den Städten her, ja.
Also, die Bayern erstmal jetzt beim HSV am Samstagabend. Wenn nicht alles schief läuft, dann wird das natürlich ein Sieg für die Bayern. Wir gucken auf die Mannschaft, die die Bayern zuletzt geschlagen hat. Der FC Augsburg gegen den FC St. Pauli. Am Samstag ist das Spiel auch. Wir wissen jetzt, Augsburg ist in der Qualität nicht schlechter als der FC Bayern.
Sogar auf dem Trainerposten, ne? Das war dann auch gut.
Ja. Aber viel wichtiger wäre natürlich jetzt nicht schlechter zu sein als der FC St. Pauli, denn das ist ein Gegner, den man dann auf Distanz halten muss nach unten. Also Augsburg hat diese 3 Punkte gegen die Bayern. Die haben natürlich jetzt für sehr viel mehr Luft gesorgt, als man dachte vor dem Spiel gegen St. Pauli.
Ja.
Aber was macht der Sieg gegen die Bayern mit einer Mannschaft? Das haben wir uns oft gefragt in den letzten Jahren. Oft tat das auch mal nicht so gut, dass du dann irgendwie danach gar nichts mehr gerissen hast.
Das stimmt. Ich glaube, für dieses Spiel ist das nicht so relevant. Es ist eher was die Augsburger sich irgendwie wie so einen alten Schinken in den Keller hängen können und das dann immer mal rausholen, wenn es irgendwie gerade passt, weil das einfach ein tolles Erlebnis war, weil sie da auch verdient gewonnen haben und weil die da einen Plan hatten von Manuel Baum, der ja auch ein Fußball-Nerd ist, der funktioniert hat. Und weil die Bayern da eben auch man nicht das zweite Tor gemacht haben. Deswegen war es ein perfekter Tag. Da war das Tragalbier, habe ich jetzt gelernt, auch in der Kabine. Das ist gut so. Augsburg gegen St. Pauli ist ein komplett anderes Fußballspiel. Da gehst du rein mit einem anderen Gefühl, finde ich, als Augsburger. Die haben zwar ein Gegentor weniger im Schnitt als unter Sandro Wagner. Nichtsdestotrotz musst du da dich aber auch schon mal pushen, wenn St. Pauli dann kommt. Ich glaube, St. Pauli hat noch nie in Augsburg gewonnen. Ich bin mal gespannt. Sie werden eine selbstbewusste Brust haben. Allerdings, St. Pauli hat sich auch unter der Woche gestriegelt und sich so ein bisschen freigelaufen von diesen Negativerlebnissen, die da vorher dabei waren.
Gestriegelt, finde ich ein schönes Wort.
Ja, also die haben das gut gemacht. Also erstmal haben die zwei Jungs, Ricky J. Jones, der, finde ich, klingt wie so ein Rockabilly-Musiker. Der ist der schnellste
Spieler
der Welt. Der Bundesliga sowieso, der erfolgreichste noch nicht, weil er einfach voll viel verballert hat gegen Leipzig. Aber die haben das extrem gut gemacht, tatsächlich auch von der Intensität her. Und dann ist es Matthias Knudsen Rasmussen, der im Norden spielen muss. Mit diesem Namen. Das ist einfach so, der ist Norweger, ist von Union Saint-Gilloise gekommen, die haben auch Champions League gespielt bis gestern und das sind auch so zwei Jungs, die nach vorne nochmal einen Unterschied machen können. Ich finde das gut, dass sie an Alexander Blessin tatsächlich festgehalten haben bis jetzt auf St. Pauli und es ist so, dass sie gegen die guten Mannschaften ja immer auch gut ausgesehen haben. Jetzt haben sie gegen Leipzig mal einen Punkt auch geholt. Jetzt wird es das Spiel gegen den FC Augsburg und da haben sie noch nie gewonnen und da müssen sie so reingehen wie gegen ein Team aus den, weiß nicht, Top 6, 7 und dann könnte es auch was werden.
Ich finde es auch total wichtig, dass Martin Kaas wieder getroffen hat, ja. Sich den Elfmeter auch dann selber genommen hat, war erst sein drittes Saisontor, die Erwartungen an ihn waren auch groß und dann konnte er sie nicht so richtig erfüllen. Das schiebt sich natürlich an und baut dein Selbstbewusstsein erstmal wieder auf und er wird da, glaube ich, noch sehr wichtig sein. Möglicherweise dann jetzt auch beim Spiel in Augsburg. Nächste Partie für uns, Conny.
Sag es.
RB Leipzig gegen den FSV Mainz 05. Da kommen wir nämlich mit dem wieder aus St. Pauli, also wo die Leipziger immer 1-1 gespielt haben. Jetzt spielen sie wieder zu Hause. Leipzig enorm heimstark. Ich habe mal geguckt, 7 von 9 Heimspielen haben sie gewonnen.
Kein Unentschieden.
Und vor allem gegen die Teams aus der unteren Tabellenhälfte lassen sie eigentlich so gut wie gar nichts liegen.
Ja.
Das heißt, gegen Mainz ist doch jetzt dann eigentlich eine klare Sache, oder?
Ja, die spielen jetzt halt gegen Mainz, danach gegen Köln und dann gegen Wolfsburg. Und das sind genau solche Teams. Ich finde tatsächlich, sie haben einen kleinen Ausrutscher gehabt jetzt am Millerntor. Sie haben es nicht gut gemacht. Ole Werner kann das aber auch einschätzen und sagt, das war am Ende. Klar rutscht der Raum da in den St. Pauli-Spieler rein und die kriegen dann noch das Tor und das Remis hin. Aber am Ende war das verdient, weil St. Pauli in der ersten Halbzeit 2 Tore machen muss gegen uns. Und da sind sie, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt gewarnt worden. Jetzt spielen sie wieder zu Hause. Da haben sie eine klasse Bilanz, nur gegen die Bayern und Dortmund verloren. Ich glaube, das war so ein kleiner Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt. Nichtsdestotrotz sind die oben mit dabei.
Aber ein bisschen unkonstant auch, oder?
Ja.
Das sagt Ole Werner selber auch.
Also genau. Also ich bin mal gespannt, wie sie es machen, weil ich finde, Mainz 05 ist gerade kein normales Team auf Platz 16, weil sie das schon ziemlich gut machen mit Urs Fischer und extrem viele Punkte holen. Die haben 9 Punkte unter Fischer geholt. Davor waren es nur 6 generell in der ganzen Saison. Ich bin mal gespannt auf dieses Fußballspiel, weil Mainz, wie gesagt, kein normaler 16. Platz ist gerade.
Und Mainz eine enorme Robustheit vor allem hinten mitbringt. Die Leipziger ja auch sehr abhängig oder fokussiert auf Diomande und Nusa. So
ja.
Grundsätzlich eine sehr junge Mannschaft, die, glaube ich, schnell zu beeindrucken ist, wenn man ihnen wehtut. Und wenn du dann gegen die Mainzer Hirten hinten Posch und Chor und Bell, die hinten alles wegverteidigen spielst, kann schnell keinen Spaß mehr machen.
Ja.
Deswegen halte ich das jetzt auch nicht für so klar, weil die Mainzer sich unter Urs Fischer wirklich gestriegelt haben, mal hier große Worte zu benutzen.
So.
Aber eben zuletzt auswärts schon lange nicht mehr gewonnen haben. Das fehlt dann jetzt noch so in der beim Umstürzen des berühmten Bockes.
Ja, Stefan Ball dazu noch, ist einer von den 3 vor seinem 300. Bundesligaspiel. Also es gibt nicht viele Mainzer, die mehr haben, sind 2 Torhüter. Ich glaube, Klopp ist dann davor noch in der Verlosung. Ansonsten ist es auf jeden Fall mal die Top 5. Das ist ein Mainzer durch und durch. Da kann man nur gratulieren, auch wenn er tatsächlich in der letzten Zeit nicht immer gespielt hat. Es ist tatsächlich so, dass wir MVP Amiri auch noch erwähnen müssen, weil das einfach der Unterschiedsspieler da ist. Der ist eigentlich zu gut für Abstiegskampf, aber der ist genau richtig gerade für Mainz 05, weil er da auch die Standards einfach perfekt schlägt. Und wenn du mal aus dem Spiel raus keinen Zugriff hast auf Leipzig und es mit den Kontern nicht funktioniert und so, dann ist das einfach eine richtige Waffe. Philipp Tietz passt da, glaube ich, auch ganz gut rein. Ist einer, der weiß, wo das Tor steht, auch wenn er mal einen Elfmeter verschießt. Das ist keiner, der sich kaputt machen lässt von mal persönlichen Niederlagen oder so. Ich glaube, dass das gut funktionieren kann. Und es ist ja so, dass Urs Fischer gerne den anderen den Ball gibt. Ich glaube, 43-44% Ballbesitz nur auf Seiten der Mainzer, seitdem er da ist. Das, glaube ich, passt auch zum Spiel in Leipzig. Also als Mainzer würde ich mir da schon mal was ausrechnen. Und wenn man eine Karte ergattern kann nach Leipzig, würde ich da schon mal auf Verdacht hinfahren.
Ich finde es total spannend, was du jetzt über Mainz gesagt hast, denn ich glaube, Mainz hat ganz viel, was Bremen zum Beispiel nicht hat und gerne hätte, eben nämlich, dass Mainz in der Lage ist, auch mal über eine Standardsituation ein Tor zu machen. Das brauchst du in der Situation unten drin im Keller, wenn es spielerisch nicht funktioniert, wenn du kein Glück hast. Standardsituationen können dir immer helfen. Und sie haben eben mit Tietz auch einen Stürmer, der die Liga kennt. Also es wäre vielleicht ein schlauerer Move gewesen, so jemanden zu holen. Oder wie es Gregoritsch zum Beispiel, ist auch nochmal transferiert worden jetzt im Winter. Verhält man an Bremer Stelle lieber da nochmal gucken müssen, dass man jemanden holt, der die Liga kennt, der wirklich verlässlich auch in der Liga schon mal gezeigt hat, dass er treffen kann. Milosevic, jetzt sind wir wieder bei Bremen, da wollte ich gar nicht hin, ist natürlich immer ein Risiko. Aber dahingehend halte ich Mainz aktuell auch für wirklich stabiler als Werder.
Ja, und das sieht man, glaube ich, als Werder-Fan. Und auch deswegen ist dieses Duell, was wir am Anfang besprochen haben und was auch im Titel steht, so extrem wichtig für Werder Bremen.
Und der Titel, Flaute statt Raute, da müssen wir jetzt auch den Hamburger SV doch nochmal eben mit reinnehmen, denn jetzt kommt gerade eine Breaking News rein, die müssen wir ja auch noch verkaufen. Es geht um Jean-Luc Dompé,
ja,
der mit Alkohol am Steuer erwischt wurde, also mit Alkohol im Blut am Steuer.
Ja.
Das darf man ja nicht.
Das heißt, er hat das vorher getrunken.
Er hat das vorher sogar getrunken, also gehe ich mal von aus. Und deswegen hat ihn der Verein suspendiert. Wird also nichts gegen die Bayern mit auflaufen können, ausgerechnet Dompé, der gar nicht so unwichtig ist für den HSV. Aber so eine Disziplinlosigkeit darfst du dir als Fußballprofi einfach nicht erlauben. Als niemand. Also auch wir sollten das nicht tun.
Nein, auf keinen Fall. Das ist selten blöd. Es ist total schade aus Hamburger Sicht, weil das ein Unterschiedsspieler ist, den übrigens Werder Bremen auch gerne hätte, so einen, ne, in so einer Situation. Gegen die Bayern, finde ich, kann man das verschmerzen. Ich weiß nicht, wie viel Ballkontakte er gehabt hätte.
Ja, aber er ist natürlich einer, der mal aus nichts auch vielleicht was machen kann. Ne?
Ja, das stimmt.
Aber jetzt gegen die Bayern eben nicht. Also, wir mixen hier ganz wild die Spiele und Themen durch. Ich hoffe, ihr könnt uns noch folgen. Wir machen jetzt einen sauberen Cut und kommen einfach mal zur nächsten Partie und sprechen über die TSG Hoffenheim,
ja,
die am Samstag gegen Union Berlin spielt. Und ich glaube auch da, wenn wir uns die aktuelle Verfassung von Hoffenheim angucken, wird das sehr, sehr schwierig für Union.
Ja, wir haben am Anfang über Eintracht Frankfurt gesprochen und ich finde, die TSG Hoffenheim hat so ein bisschen deren Platz eingenommen, weil sie einfach in Ruhe nach vorne Fußball spielen, das ist ziemlich erfolgreich. Christian Ilzer hat ziemlich große Sprüche geklopft, ne, irgendwie so in den nächsten Jahren gerne irgendwie um die Meisterschaft und sowas, und da hat man hier und da schon mal gelacht, aber es ist tatsächlich was dahinter. Sie haben einen total ausgeglichenen Kader, sie spielen strukturell nach vorne und sie haben die letzten sechs Heimspiele gewonnen. Und beim siebten wäre es Vereinsrekord. Also auch da kann man einen Rekord aufstellen in Hoffenheim. Deswegen sehe ich das da schon sehr favorisiert, dass Hoffenheim das Ding am Ende zieht.
Und auch in die Champions League einzieht.
Und auch in die Champions League einzieht, ja, weil also da müssen erstmal andere dran vorbei, finde ich. Und das sehe ich gerade nicht. Beide Teams übrigens, sowohl die TSG als auch Union Berlin, mit den meisten Fouls der Saison. Wusstest du das?
Das sind die meisten Fouls. Also bei Union hätte ich es jetzt tatsächlich, finde ich es gar nicht so kurios, dass Hoffenheim auch oft foult. War mir jetzt nicht klar.
War mir auch nicht klar. Und das spricht ja auch wieder für diese Bissigkeit, ne? Auch in der Defensive. Also wenn es normal läuft, ist das ein Sieg für die TSG aus Hoffenheim, auch weil Union seit vier Spielen sieglos daherkommt. Es ist allerdings auch so, dass Steffen Baumgart sich da schon, glaube ich, dann auch aufbäumt in der Kabine und sagt, ey, wir sind hier in Hoffenheim. Geht da mal in den Zweikampf.
Guck mal, jetzt sind es wieder vier Spiele sieglos. Davor, also vor der Niederlage gegen Dortmund, hatte man gesagt, fünfmal ungeschlagen.
Ja,
also man kann sich das auch
immer so ein bisschen...
Auslegungssache. Aber normalerweise, klar, ist es jetzt für Union auch, die stehen ja luxuriös da, die müssen sich, glaube ich, keine Sorgen machen, Nein. dass sie unten reinrutschen. Vielleicht geht da tatsächlich auch ein bisschen was nach oben noch, Richtung Conference League oder so, je nachdem, wie viele deutsche Teams auch dabei sein dürfen. Das wäre, glaube ich, glücklich, wenn das vom Laster fallen würde für Union.
Ja, ich glaube, wenn Union Berlin ist, in dieser Saison noch in den Bundesliga-Update-Titel schafft, dann ist das durchaus positiv.
Und die Lösung ist auch einfach, sie zu schlagen. Gib ihnen den Ball, dann gewinnen sie das Spiel nicht. Immer wenn sie mehr Ball besetzt als der Gegner hatten, dann haben sie das Spiel nicht gewonnen. Und bei Hoffenheim, ich finde, das wäre schon auch fast schon eine Enttäuschung, wenn sie es jetzt nicht schaffen mit der Champions League, weil die spielen einfach so herausragend. Nächste Woche geht es dann gegen die Bayern übrigens, dann wissen wir wirklich, was sie drauf haben. Dabei ist dieser Einzug in den Champions League, das ist ja gar nicht so kurios, denn dann ist mir mal nochmal eingefallen, die haben ja schon mal Champions League gespielt auch, unter Nagelsmann damals.
Ja.
Vor fünf oder sechs Jahren. Aber dann, glaube ich, in der Gruppenphase raus. Damals ohne Sieg sogar. Jetzt sieht doch alles danach aus, als würden sie das wieder schaffen.
Ich finde abschließend zu Hoffenheim eine Sache noch gut als objektiver Fußballfan, dass man in der Sportschau sich abends am Samstag dann schon nochmal das ein oder andere Traumtor auch angucken kann. Ne? Also Kramaric, Heber oder jetzt auch unter der Woche ein riesen Weitschuss in Knick und so. Auch sowas haben die drauf, weil die alle hoch veranlagt sind und wenn die dann ein bisschen freier nach vorne spielen, kommen solche Dinge dann auch zustande. Von daher in Sachen Showboating nennt man das, glaube ich, Hoffenheim vorne. Ziemlich gut.
Und man muss immer wieder mal auch Christian Ilzer loben, der ja auch im Prinzip eine völlig neue Mannschaft bekommen hat. Da spielen ja 7, 8 Neuzugänge und es hat ja so zusammengebaut, dass sie jetzt aktuell eben da oben mitmischen. Hut ab davor. Und Hut ab auch vor den beiden Teams, über die wir jetzt sprechen, über die beiden deutschen Europa-League-Vertreter aktuell, VfB Stuttgart und SC Freiburg, spielen am Sonntag gegeneinander, haben natürlich vorher jetzt erstmal noch das Europa-League-Spiel vor der Brust, das wissen wir jetzt nicht, wie das ausgeht. Beide ja auch noch auf drei Hochzeiten unterwegs, also auch im DFB-Pokal noch mit dabei und beide wirklich mit einer respektablen Saison, der VfB sowieso,
ja.
Freiburg auch nach bisschen ja, durchwachsen im Start, sehr stabil unterwegs, vor allem wirklich, wenn man diese Dreifachbelastung mit reinnimmt. Beide haben auch richtig einen guten Kader, der das ausgleichen kann. Hoeneß ist ja sowieso ein Rotationsmeister, aber auch in Freiburg funktioniert das mittlerweile wieder richtig gut.
Ich finde, Freiburg ist nach wie vor ein Phänomen, weil wenn ich dir jetzt erzähle, dass die genau dieselbe Punkteanzahl haben wie Eintracht Frankfurt und dann, na, also das ist schon ein anderes Gefüge, was da
aber die Ansprüche sind natürlich auch kleiner.
Natürlich, sie kommen jetzt nicht aus diesem Adlerhöhenflug und so, trotzdem haben sie einen Vogel im Wappen und spielen das gut so, ne? Also das ist schon nicht so schlecht. Die sind Dritter in der Europa League vor dem letzten Spieltag. Auch da spricht noch keiner drüber. Es ist tatsächlich so, dass die 6-mal zurückgelegen haben zuletzt und in 5 Spielen davon aber noch gepunktet haben. Also auch da stimmt die Einstellung. Und ich sehe Freiburg total positiv und ich habe da überhaupt nichts zu mäkeln, außer dass sie vielleicht das hier und da mal in Führung gehen sollten dann. Ne? Ansonsten ist das ziemlich gut. Übrigens auch beim VfB, das ist so ein bisschen der Gegensatz oder Gegenentwurf zu diesem Rautenspiel, was wir angesprochen haben mit Bremen gegen Gladbach, weil bei diesen beiden Vereinen ist alles im Lot. Sebastian Hoeneß ist ein guter Trainer, hat eine tolle Breite nach wie vor im Stuttgarter Kader. Sie sind 6 Spiele ungeschlagen und ich glaube auch so ein Europa-League-Abend am Donnerstag wird dafür für Sonntag jetzt nicht so viele Körner lassen.
Nee, beide Teams, Stuttgart und Freiburg, haben nach ihren Europa-League-Auftritten in dieser Saison danach in der Bundesliga nur einmal verloren. Also das scheint ihnen dann doch zu pushen.
Ja.
Und ich würde Freiburg auch, glaube ich, lieber europäisch sehen in der kommenden Saison als zum Beispiel Union Berlin, was wir jetzt gerade hatten. Die hätten sich das, glaube ich, eher verdient.
Ja.
Und den VfB ja sowieso. Also VfB auch gerne wieder Champions League. Die haben halt einfach auch so wunderbare einzelne Zocker. Wir haben so oft schon über Undav gesprochen und über Leveling und so. Also das ist eine Mannschaft, die tatsächlich auch, glaube ich, wo es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass sie vielleicht mit dem DFB-Pokal am Ende der Saison dastehen oder mit dem Europa-League-Titel.
Ja, so, das hast du jetzt gesagt. Es ist tatsächlich so, dass man denen das gönnen würde, weil die auch durchweg eigentlich auch sympathisch sind. Ne?
Mhm.
Also und auf an eins da mit irgendwie Fantelefonaten an der Seitenlinie beim Selfie und so, aber es sind ja auch alle anderen. Das zieht sich durch und das hat auch was mit Führung zu tun und Sebastian Hoeneß.
Dann ist auch die Frage, was gönnen wir denn noch Borussia Dortmund so in dieser Saison? Der BVB spielt Sonntag gegen Heidenheim. Jetzt gab es in der Champions League die Pleite gegen Inter mit der Konsequenz, dass man jetzt als nächstes möglicherweise gegen Leverkusen spielen muss in der Champions League.
Ja, 50-50.
Das wäre ein bisschen, wär irgendwie schon auch ein bisschen doof.
Ja.
Oder vielleicht spielst du lieber gegen Leverkusen, weil Sebastian Kehl hat es auch gesagt, das ist hier um die Ecke, da haben wir keinen Reisestress.
Ja.
Außerdem haben sie noch eine Rechnung offen mit Leverkusen, weil sie im Pokal gegen Bayer rausgeflogen sind. Ich weiß es nicht.
Also für mich, ich habe da wenig Kritik, was die Saison von Borussia Dortmund angeht. Die sind so gut drin, die spielen so Fußball, dass sie die meisten Spiele gewinnen. Die haben einmal verloren in der Liga, das ist gegen die Bayern gewesen. Die sind die klare Nummer 2. Der BVB kann gerade nicht mehr in diesen Zeiten und auch mit diesem Kader als das, was sie spielen. Blöd nur, dass die Bayern davor sind. Ansonsten wären sie total mit vorne drin in der Verlosung. Vielleicht kommen sie ja dann noch irgendwie hin, falls die Bayern dann doch mal eine Delle haben, was ich jetzt nicht glaube. Das ist eine 2+ von Kovac. Das ist eine 2+ von der Mannschaft. Es ist aber eben keine 1, weil sie 2 Fehler gemacht haben, finde ich aus meiner Sicht. Also 1,5 vielleicht sogar. Das war jetzt das mit der Champions League, dass sie das vergeigt haben. Das war unnötig, da nochmal in diese Playoff-Runde zu müssen. Ich finde, das kann man gegen Bodo Glimt besser spielen. Das kann man jetzt auch gegen Inter mehr angehen, wenn es lange 0-0 steht. Du brauchst ja nur 1-0 führen und das Tor machen. Gyrassi aus 5 Metern kriegt den Ball nicht aufs Tor. Dann hast du überhaupt gar kein Problem, hast nochmal mehr spielfrei quasi und bist dann im Viertelfinale. Und der andere Fehler, finde ich, war dieses frühe Aus einfach im Pokal. Ansonsten ist das eine makellose Saison. Das reicht fast immer eigentlich ohne Bayern. Die spielen aber nach wie vor in dieser Liga mit und sind noch nicht in irgendwie einer anderen Galaxie angekommen mit anderen Galaxie-Teams und so. Von daher alles gut. Was mir ein bisschen Sorge machen würde als Dortmund-Fan ist so, ja, ein Stürmer könnte auch schon mal ein Tor machen. Ich glaube, in den letzten 9 Spielen 8 Verteidiger-Tore.
Und genau das wäre jetzt meine Frage gewesen. Du sagst, wenn die Bayern nicht wären, dann wäre der BVB quasi titelreif durch die Tabelle. Ja, aber ich finde auch, wenn die Bayern nicht in der Liga wären, weiß ich nicht, ob Dortmund unbedingt so eine Titelmannschaft ist, weil dafür fehlt es dann nach vorne schon auch ein bisschen an spielerischer Kreativität, an Offensiv-Durchschlagskraft. Ich meine, sie gewinnen immer ihre Spiele, das ist auch alles super. Sie haben von den letzten 27 Ligaspielen nur eine Niederlage.
Das ist ziemlich gut.
Das ist sehr gut, da muss man auch wirklich überhaupt nicht meckern. Aber die Frage ist... Willst du dich als Borussia Dortmund, als Fan irgendwie in der Rolle jetzt dann quasi dich einnisten und dich damit gemütlich machen?
Ja.
Weil die Bayern werden jetzt nicht mehr schlechter in Zukunft, glaube ich.
Also man kann eigentlich nur zufrieden sein. Ich weiß, woher das kommt, dass man, wenn man an die Dortmunder Meisterschaftssaisons und so denkt, und das sind wir schnell bei 2013 und so, und an Hurra-Fußball und an eine Mannschaft, die sich entwickelt hat und die dann richtig gut gespielt hat und auch tatsächlich nach vorne für Furore gesorgt hat, das sind immer so, finde ich, falsche Vergleiche, die gezogen werden, weil denkt ihr mal einen anderen Ausgang im Champions-League-Finale. Ja, also da standen sie ja vor kurzer Zeit. Oder dieses Ding gegen Mainz, was sie gewinnen müssen. Dann wirst du vielleicht daran gemessen, da sind sie jetzt auch nicht mit Hurra-Fußball so erfolgreich gewesen. Und deswegen hinkt das, finde ich, immer so ein bisschen. Wenn du sagst, sie wären titelreif oder sie wären nicht titelreif, wenn die Bayern nicht da wären, ich finde, sie spielen das total so. Ja? Am Ende zählt die Tabelle und es ist einfach so, dass sie immer die meisten Spiele tatsächlich gewinnen. Und auch wir haben letztens auch, als Schlotterbeck zum Beispiel noch nicht wieder da war und so, auch darüber gesprochen, dass es so Ausreißer und ganz viele Ausreißer so nach unten gab vor Kovac, wo man jetzt so ein Spiel bei Union Berlin nicht 3-0 gewinnt, sondern das abgibt und das völlig Normalste der Welt war. Und das machen die nicht, die gewinnen da 3-0 und Emre Can nimmt sich den Ball und schießt ihn rein und so. Das ist schon ziemlich gut und die kommen ja einfach zu schlecht weg für das, was sie spielen am Ende. Und sie müssen sich halt nur, vor allen Dingen die Fans, damit abfinden, dass sie die klare Nummer 2 sind und sich den Thrill vielleicht irgendwo in der Champions League noch suchen oder so. Ansonsten läuft das alles extrem gut für den BVB ergebnistechnisch.
Aber wenn du schon diesen Konjunktiv bemühst mit, er hätte doch damals gegen Mainz, Allaire den Elfmeter verwandelt, hätten sie die Meisterschaft geholt, hätten sie das Champions League-Finale gegen Real Madrid gewonnen.
Ja.
So kann man jetzt auch sagen, hätten sie doch einen Guirassy, der immer so spielen würde wie zu Saisonbeginn oder zu seinen Hochzeiten. Denn mit Guirassy hast du eigentlich so einen Harry Kane vorne drin und auf einmal aber nicht mehr. Das ist ja auch ein völliges Rätsel, warum der nicht mehr stattfindet.
Ja.
Sebastian Kehl hat jetzt auch gesagt, jetzt bei der Chance jetzt in der Champions League, man merkt schon, er denkt dann da vielleicht ein bisschen zu sehr nach. Das ist ja häufig nicht so gut für einen Mittelstürmer. Aber warum denkt er denn so viel nach? Weil er mit dem Kopf vielleicht schon nicht mehr in Dortmund ist?
Ja.
So, das ist eben die Frage. Und mit so einer Unwägbarkeit kannst du natürlich auch nicht planen, wenn du einen Guirassy holst. Da denkst du dir auch, okay, jetzt haben wir erstmal nach vorne hin einen der Unterschiedsspieler der Liga. Und ja, auch ohne ihn machen sie es natürlich richtig gut. Aber mit einem wären sie vielleicht noch ein bisschen näher an den Bayern dran.
Ja, und sie wären attraktiver, finde ich, generell in der Spielanlage. Nichtsdestotrotz hätten die dann vielleicht ein paar mehr Tore, aber ich weiß nicht, ob sie ein paar mehr Punkte dann auf dem Konto hätten. Ich kann mir auch vorstellen, dass Guirassy nächste Saison nicht mehr in Dortmund spielt, aber das ist alles Spekulation.
Nächster Gegner Heidenheim, müssen wir noch einen Satz zu verlieren. Die haben aktuell 13 Punkte. Wenn man es hochrechnet, dann wären es am Ende 23. Das hat noch nie für einen Klassenerhalt gereicht.
Never.
Ich meine, sie punkten statistisch besser, wenn sie als Tabellenletzter in die Partien gehen, aber jetzt das Spiel in Dortmund ist tatsächlich so, aber jetzt gegen Dortmund ist jetzt nicht ein Spiel, wo sie, glaube ich, den totalen Fokus reinlegen. Nächste Woche geht es gegen den HSV zu Hause, ja. Das ist dann wieder so ein Spiel, wo Heidenheim vielleicht sich denkt, jetzt können wir doch nochmal wieder hier ein Lebenszeichen senden. Also sie werden bis zum Ende kämpfen, aber ich glaube auch nicht, dass es reichen wird für den Klassenerhalt. Eine Partie haben wir noch, Conny.
Ja.
Am Freitagabend Köln gegen Wolfsburg.
Ja.
Da geht es darum, wer sich weiter vom Abstiegsgeschehen distanziert. Köln ist aktuell ein Punkt vor Wolfsburg. Wer verliert, hat wieder richtig großen Druck, würde ich sagen. Auch Köln.
Das ist total wichtig für beide Mannschaften. Es geht vor allen Dingen für Köln darum, diesen Abstand herzustellen nach unten, weil wenn du in diesen Strudel reingerätst, wir haben alle Mannschaften, die da unten sind, besprochen, dann haben die erstmal mit sich selbst zu tun und Köln steht super da, obwohl sie ein Spiel aus den letzten 10 gewonnen haben. Und das muss man sich in Müngersdorf immer wieder sagen. Also ich würde mir da auf dem Fahrrad, auf dem Weg ins Stadion, da schon die Tabelle einfach mal angucken und dann einen Kölsch trinken und dann ins Stadion gehen, bevor man da anfängt zu meckern. So, ich weiß, woher das kommt und ich weiß, dass es nicht viel dazwischen gibt, sondern oben und unten in Köln und so. Nichtsdestotrotz sind das die wichtigen Spiele zu Hause, die du ziehen musst und da würde ich mich drauf freuen. Und Köln hat das im Köcher gegen Wolfsburg zu gewinnen, vor allen Dingen, wenn Wolfsburg so spielt wie im letzten Spiel. Also das war wirklich das Schlechteste, was ich seit langem in der Bundesliga gesehen habe, dagegen Mainz. Die hatten gegen sich am Ende 4,3 X-Goals. Also eigentlich hätte Mainz noch 2-3 schießen müssen. Die haben das ja gewonnen da 3-1. Und das war wirklich total, total blutleer. Und deswegen, also wenn Wolfsburg das sich jetzt nicht nochmal komplett umkrempelt, was sie machen müssen, weil danach kommt Leipzig und Stuttgart, dann sehe ich da für Köln dann schon eine gute Chance, den Abstand da zu wahren. Dafür müssen sie das Tor treffen. Vielleicht sogar in der ersten Halbzeit, das wird dem Stadion gut tun.
Ja, aber also du sprichst auch Wolfsburg an, die können natürlich auch anders, ne? Die haben die Qualität im Kader, es ist wirklich ein bisschen unberechenbar. Das Problem bei beiden Mannschaften ist übrigens, dass sie nach Führungen häufig verlieren. Keiner verliert nach einer Führung so oft wie Köln und Wolfsburg.
Beide viermal.
Deswegen hole ich mal das alte Motto aus dem Fußballmuseum: Wer 1-0 führt, der stets verliert. Ja. Steht direkt neben Flachspielen hoch gewinnen. Also bloß nicht in Führung gehen in dieser Partie, dann doch lieber nicht. Also nein, das nimmt man sich natürlich nicht vor. Aber klar ist auch, dass Köln wieder einen Elmaner braucht,
ja.
Wie wir ihn kennen und lieben. Er aber aktuell irgendwie eine Formkrise hat und ich mich frage, hat er eine Formkrise, weil er einfach nicht genug Konstanz in seinen Einsätzen bekommt? Also mal sitzt er draußen, mal kommt er rein. Das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, ob das förderlich ist, um eine Robustheit und eine Konstanz zu entwickeln.
Ich habe schon das Gefühl, dass der schon extrem gehypt wurde und dass der von seiner Spielanlage her entweder explodiert, wenn er reinkommt, oder meistens dann von Anfang an eher so mitspielt. So ist dieser Spielertyp einfach. Und das ist auch so ein bisschen wie Köln ist. Also entweder Himmel hoch oder eher unter Radar so. Und ich finde schon, dass der auch gut ist und dass der auch Köln Punkte bringen kann. Nichtsdestotrotz ist der in der ersten Bundesliga-Saison und auch müde unter der Woche. Und für den ist das auch alles neu. Ich finde, Kvasniok kann ihn schon nochmal dann hier und da mal früher bringen nach der Halbzeit.
Der ist doch nicht müde.
Also
Der ist jung, der spielt ja auch nicht immer von Beginn an der Dacke. Er kann doch nicht müde sein.
Ja,
der hat schon eine Drittligasaison hinter sich, die auch einen robust macht, körperlich robust. Ne? Ja. Die ist schon auch fordernd. Also ich weiß nicht, ob man ihn körperlich in Schutz nehmen muss jetzt.
Ich meine es gar nicht auch nur aufs Körperliche bezogen, ehrlich gesagt. Weil es ist schon einfach dieser Bundesliga-Zirkus und dann in Köln, es ist einfach viel für einen, der zweimal gespielt hat gefühlt. Und dann ist es der neue Lukas Podolski. Also Lukas Podolski in Köln, was hier los ist. Ich gehe gleich aus der Redaktion nach Hause, ich komme an 7 Postern vorbei und der spielt seit 30 Jahren nicht mehr hier, weißt du so. Mhm. Und das ist schon eine Nummer, die der verarbeiten muss, der Mann. So, und deswegen, Kontinuität ist da, glaube ich, gut beraten. Ich finde schon, der kann hier und da mal öfter kommen oder auch früher kommen. Und er kann nach wie vor Spiele entscheiden. Kvasniok muss da einfach die Hand drauf halten und das wirklich auch gut managen. Ich weiß, was du meinst, wenn er jetzt immer ab der zweiten Halbzeit kommt, hat er vielleicht irgendwie mehr Flow drin und so. Das liegt aber auch immer am Gegner, ob das möglich ist oder nicht. Von daher, eigentlich ist es ein unentschieden Spiel in Müngersdorf.
Mhm. Ja. Die andere Baustelle beim FC ist natürlich die Abwehr hinten, wo sie ja immer mit vielen Ausfällen zu kämpfen haben. Deswegen tut sich möglicherweise noch ein bisschen was auf dem Transfermarkt. Kvasniok hat auch gesagt, um ehrlich zu sein, wir hätten nichts dagegen, wenn auf der Zugangsseite noch was passieren würde, wäre dem FC vielleicht auch zu raten. Wir sind gespannt, was bis Montag ist. Deadline Day ist Transferschluss, was sich bis dahin noch tut. Auf den letzten Metern kommen ja dann doch noch die ein oder anderen überraschenden Transfers.
Ziehen wir dann alle blau an hier bei der Sportschau? Nee, ne? Das ist alles, am Deadline Day sind wir noch einfach in Zivil, ne?
Ich glaube,
wir berichten einfach.
Ne, das machen wir, das mit dem Blau anziehen, das machen wir dann an Karneval.
Achso, ja, stimmt. Ja.
Wir wollen zum Schluss, Conny, noch schnell in die zweite Liga blicken. Da steht das nächste Wochenende auch an. Der Tabellenführer, der FC Schalke mit Edin Dzeko.
Ja.
Am Samstag in Bochum, der zweite Darmstadt, Sonntag bei Hertha BSC. Und wenn Hertha nochmal oben mitreden will, wäre das jetzt eine gute Möglichkeit.
Ja.
Der dritte Paderborn, Sonntag in Düsseldorf. Und das Topspiel am Samstagabend ist Lautern-Elversberg. Wir bleiben aber nochmal kurz bei Königsblau.
Ja.
Du hast eine ausgewiesene Expertise und vielleicht auch ein kleines Faible für den Verein. Hast du schon ein Edin Dzeko-Trikot bestellt?
Nein, alle Dzeko-Artikel sind ja ausverkauft im Fanshop, das ist so. Ich habe auch noch keinen Bosnisch-Kurs angefangen. Ich weiß aber, was Brate bedeutet, nämlich sowas wie Kumpel. Und das passt ziemlich gut auf Schalke. Ich finde Dzeko, die Idee gut, das, was er gegen Kaiserslautern gemacht hat, sehr gut. Ich glaube, das kann keiner so gut in der Liga wie Dzeko. Ich finde, Schalke reagiert zum richtigen Zeitpunkt und das war ganz lange nicht so, ja, weil die sehen, dass die seit November kein gutes Fußballspiel mehr gemacht haben und weil die auch sehen, dass die Gegner sich auf die einstellen und weil die halt Erster sind, das sieht man auf der Tabelle. Die spielen allerdings nicht so, als wären sie Tabellenerster. Jetzt ist es so, dass sie Edin Dzeko geholt haben oder Edin Dzeko einfach gekommen ist, also die Tür war auf und er ist dann einfach reingegangen. Das ist ja auch eine Wahnsinnsgeschichte und macht total Bock auf diese zweite Liga. Das ist ein absolutes Zugpferd. Das ist eigentlich eine Wahnsinnsgeschichte, auch nachdem er das erste Mal gespielt hat. Nichtsdestotrotz muss Schalke und Muslic, die müssen sich jetzt umorientieren, weil wenn sie ihn einsetzen, so wie er am besten ist, dann müssen sie anders Fußball spielen. Also das Tor war eine Bogenlampe, das war kurz vor Schluss. Solche Dinger schießt Schalke eigentlich normalerweise nicht in den 16er. Es geht da auch über Standards und sowas. Also die müssen ihre Spielanlage dann schon verändern. Ljubicic ist jetzt dazu gekommen, der das auch nochmal machen kann, finde ich. Der hat in Köln einen guten Ball gespielt, auch in Zagreb, und ist jetzt wieder da in Deutschland, weil er auch wieder nach Deutschland wollte, auch privat. Das kann dann schon funktionieren. Sie müssen halt, wie gesagt, sich nur verändern. Hm. Weil das, wenn sie es nochmal so spielen wie in der ersten Hälfte der Saison, werden sie nicht unter die ersten drei kommen, sage ich dir ganz ehrlich. Auch wenn die Verteidigung super ist und auch wenn Karius da alles hält.
Also ich finde auch, der Start jetzt mit Dzeko, der war natürlich bilderbuchhaft, dass er direkt trifft im ersten Spiel, Schalke hinten raus noch das Unentschieden holt gegen Lautern, ja. Gegen eine Mannschaft, die man dadurch auch erstmal auf Distanz gehalten hat. Lautern hatte sich auch noch ein bisschen was ausgerechnet. So ist Schalke dann oben geblieben. Aber klar, es muss sich jetzt ein bisschen was tun. Dzeko ist einer, der macht aus nichts mal ein Tor. Das hatten sie vorher jetzt nicht. Aber es hat schon irgendwie jetzt so ein bisschen erstmal auf den ersten Blick viele Schalker-Probleme übertüncht, dass man Dzeko geholt hat. Da müssen sie sich jetzt schon auch rausarbeiten. Deswegen halte ich Ljubicic auch für einen gelungenen Transfer, der ja auch den deutschen Fußball kennt. Der ist jetzt auch, ne, ist jetzt auch kein, ist eher so ein Fußballarbeiter auch, finde ich. Aber
läuft extrem viel, hat aber auch die Technik. Ne? Also
genau, passt super nach Schalke, deswegen finde ich. Und ja, aber die Erwartung ist natürlich jetzt klar, wenn Schalke jetzt nicht aufsteigt diese Saison, das wäre eine Enttäuschung. Auch wenn man das vor der Saison sich vielleicht nicht vorgenommen hatte, aber in der Konstellation jetzt mit der Ausgangslage jetzt auf vorne zu sein, darf das nicht schief gehen, weil sonst das gibt ja den Schalkern wieder einen Knacks wie damals mit der Meisterschaft der Herzen.
Aber die Chance ist ja viel größer und das ist ja geil, dass das Verantwortliche auf Schalke, die sich mit dem Verein identifizieren, das checken, dass sie sagen, wir haben jetzt irgendwie aus Versehen so eine extrem gute Abwehr, natürlich nicht aus Versehen, sondern wegen Muslic und weil das alles gut funktioniert hat, die Passung ist extrem da, vorne schießen wir eigentlich viel zu wenig Tore und jetzt haben wir diese Möglichkeit, den zu holen, Ljubicic dahinter und wir gehen jetzt da auf Aufstieg, weil wir sind ja das schon mal und die Chance ist ja viel größer, nach oben zu gehen, als dann am Ende ja, nicht aufzusteigen. So, und das finde ich gut, dass man das erkennt und mutig nach vorne geht, auch wenn man das auf Pressekonferenzen jetzt noch nicht sagt. Das ist ja ein Zeichen, dass sie aufsteigen wollen und da müssen auch erstmal andere Mannschaften gewinnen. Bochum ist es am Wochenende, Uwe Rösler, die werden 100% geben, die wollen die kaputt laufen und haben auch ihre Möglichkeiten da im Ruhrstadion Schalke zu schlagen und dann ist Schalke auf einmal nicht mehr Erster und dann wird vielleicht geflattert oder nicht und so. Also es ist noch viel drin in dieser zweiten Liga, vor allen Dingen oben, aber auch unten. Darmstadt ist auch mit in der Verlosung, Paderborn hat gewonnen zuletzt. Das macht Spaß jedes Wochenende und wir hören es immer live bei uns in der App von Freitag bis Sonntag und es hört nicht auf bis zum 34. Spieltag.
Ein schöneres Ende hätten wir nicht finden können hier von unserer heutigen Folge. Am Wochenende alles, wie gesagt, live bei uns in der App.
Ja.
Conny, vielen Dank für deine tolle Expertise hier heute. Gerne wieder, super netter Kontakt.
Danke, dass
jederzeit
du
wieder.
Mich angerufen hast.
Ja, und jetzt gönnen wir uns gemeinschaftlich hier noch das leckere Wasser, was wir dir heute extra hingestellt haben, was noch unberührt geblieben ist. Euch vielen Dank fürs Zuhören, ein schönes Fußballwochenende und die nächste Folge Bundesliga-Update dann am Sonntag bzw. Montag. Und dann gucken wir mal, was alles passiert ist. Macht's gut.